Lieben, wir gehen auf Ostern zu. Ich bin sehr in großer Vorfreude, denn ich habe dieses Jahr ganz, ganz viel Gnade erleben dürfen. Und eine ganz besondere Sache, ich durfte heiraten. Danke, danke. Das ist so ein Klischee, dass alle Leute, die predigen, halt immer dann irgendwas Tolles über ihre Frau sagen. Die sitzt da, ihr seht, das ist alles gut. Die ist toll. Ja, es kommt tatsächlich noch ein Fest davor, das feiern gar nicht so viele Christen und ich rede von Karneval. Man braucht jetzt keine Angst haben, ich will gar nicht viel über Karneval sprechen. Aber es gibt so eine Phase davor, die erstaunlich viele Menschen, gerade in Deutschland, und ich habe das irgendwie so in Schulzeiten immer mitbekommen, ernst nehmen, und das ist die Fastenzeit. Da kommen dann irgendwelche Leute um die Ecke so, hier möchtest du ein Kaugummi? Nee, ich faste gerade Süßigkeiten. Und ich habe mich als Kind immer gefragt, warum? Weil irgendwie bei uns ist das nie so ein Ding, gerade halt nicht in Bezug auf Karneval. Ich glaube, es hatte weniger mit dem Fasten als mehr mit dem Karneval zu tun. Trotzdem hat sich das über die Jahre ein bisschen gewandelt. Ich hatte dann doch auch mal die Gelegenheit, die ein oder andere Fastenzeit selber zu machen, mit anderen Leuten, unter anderem auch mit Annika, aber halt auch selbst. Und wir kommen relativ frisch aus einer gerade und es sind mir so ein paar Sachen deutlich geworden einfach über das Fasten, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich weiß nicht, wie informiert ihr seid, ich hoffe gut. Trotzdem dachte ich mir, ich gebe das einfach mal ein bisschen weiter. Ja, genau. Es ist schon sehr erstaunlich, dieser Gedanke, dass Verzicht was Gutes ist, was ja erst im Moment gar nicht so selbstverständlich ist, den finden wir in sehr vielen Kulturen und auch anderen Religionen. Wir haben den Ramadan im Islam, das Judentum hat vor verschiedenen Festen Fastenzeiten. Jeder Schabbat ist in Bezug auf manche Dinge garantiert für manche eine Fastenzeit. Vor Yom Kippur wird gefastet und so. Und dann halt auch eben gerade sowas eher Kulturelles wie Karneval, wo dann eine Fastenzeit davor ist. Und es ist für alle Menschen irgendwie normal, ob jetzt Christ oder nicht Christ, oder für viele zumindest, ich faste jetzt und ich verzichte jetzt auf Kaffee zum Beispiel. Ich finde das ganz erstaunlich und wie gesagt, früher, ich habe das schon kurz angerissen, war das für mich immer ein bisschen fragwürdig. Mit der Zeit habe ich gelernt, warum am eigenen Leib das manchmal ganz cool sein kann. Teilweise auch aus ganz anderen Gründen. Und ich habe mir gedacht, ich will jetzt eigentlich nicht direkt so ein Verkaufsgespräch führen und euch Fasten als was ganz Tolles verkaufen und so. Es gibt unfassbar viele Arten, das zu tun. 40 Tage, 21 Tage, längere Zeiträume, kürzere Zeiträume, Fasten für einen Tag und so, da findet man, also ihr müsst einfach mal eine Runde googeln, da findet ihr unendlich viele Varianten. Dementsprechend gibt es auch gar nicht den einen Weg von so muss es sein. Aber ich möchte euch das mal als eine Möglichkeit geben, eine andere Variante des Lobpreises, die ihr vielleicht bisher noch gar nicht so richtig ausprobiert habt. Oder falls doch nochmal den einen oder anderen neuen Blickwinkel oder die ein oder andere Frage mit auf den Weg geben, die euch da vielleicht weiterbringt. Ich habe mir gedacht, wie gesagt, so Pro- und Kontraliste ist immer so ein bisschen schwierig, gerade bei sowas. Ich will das lieber einteilen in Möglichkeiten und Potenzial und vielleicht auch Risiken oder Bereiche, wo wir vorsichtig sein müssen. Und ich will eigentlich direkt mit den Möglichkeiten und dem Potenzial irgendwo anfangen. Dr. Johannes Hartl hat mal gesagt, oder mal geschrieben, Fasten ist eine der einfachsten und wichtigsten Methoden im geistlichen Leben zu wachsen. Und er begründet das so ein bisschen, dass der Hunger, den wir vielleicht empfinden, wenn wir speziell jetzt auf Nahrung verzichten, im Endeffekt ein Stellvertreter ist für den Hunger, den auch eigentlich alle Menschen irgendwie empfinden und der in alle Menschen gelegt ist nach irgendwas Höherem, nach Gott und nach Sinn. Und wir leben in einer Zeit von Reizüberflutung und ich glaube, viele Menschen versuchen sich ein Stück weit zu betäuben und vielleicht auch manchmal wir versuchen uns zu betäuben vor diesem Hunger nach mehr und kriegen diese ganzen Reize mit, vielleicht auch manchmal ganz unbewusst. Und so eine Fastenzeit kann super hilfreich sein, nochmal einen Fokus zu bekommen und sich auf das zu konzentrieren, weil man eben dieses eine Gefühl, was dann da ist, diesen Hunger, erstmal nicht wegbekommt. Der ist da, der ist ja auch gedacht, dass er da ist. Und dann einfach im Blick zu haben, okay, immer wenn ich diesen Hunger gerade merke, und das wird oft sein, glaubt mir, je nachdem, was ihr fastet, immer wenn ihr diesen Hunger merkt, denkt ihr daran. Das ist ganz erstaunlich. Das ist vielfältig schon auch in der Bibel vorgekommen, dass genau aus diesem Beweggrund gefastet wurde, zum Beispiel bei Mose in 2. Mose 34, Vers 28. Da hat Mose 40 Tage nochmal gefastet, bevor er dann die Tafeln mit den 10 Geboten Aufschrieb empfangen hat, wie auch immer man das nennen wollte. Er hat irgendwo diesen Fokus gebraucht, diese Konzentration in dem Moment und sich vorbereitet auf das, was da kommt, das fassen zu können. Im Fasten können wir sensibel für die geistliche Welt werden. Und Fasten übt Disziplin. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, wenn ich versucht werde bei irgendwelchen Dingen und scheitere, dann liegt es meistens daran, dass ich nicht diszipliniert genug bin. Ja. Wenn wir gerüstet sind für eine Fastenzeit, sind wir auch gerüstet für Versuchung, einen starken Willen. Und wichtig dabei ist zu sehen, okay, diese Kraft, die ich bekomme und diesen Hunger auszuhalten, der umgeleitet wird, darin zu sehen, dass ich auf Jesus schaue und einen Hunger nach ihm habe und mehr von ihm will, die gibt Kraft und er gibt Kraft. Und eine erfolgreiche Fastenzeit ist nicht mein Verdienst. Ich will das kurz erklären. Ich faste gerne Essen, also Wasserfasten, und zwar ganz bewusst, meistens eine Woche. Und das Problem ist, ich liebe Essen. Ich liebe es zu grillen. Ein paar Leute hier waren schon mal bei uns und die haben das vielleicht mal mitbekommen, dass ich Essen sehr gerne mag. Und dann so eine ganze Woche darauf zu verzichten, das ist schon hart. Und ich bin der Überzeugung, dass es aus mir nicht klappt. Ich bin der Überzeugung, dass das nur geht, weil ich in dem Moment mich ausstrecke nach Jesus. Und es heißt nicht, dass ich das sonst nicht tue, aber es heißt, in dem Moment schaffe ich irgendwo Platz dafür, dass Gott mir was zeigt. Und da bin ich auch noch bei einem Punkt, den ich später auch noch ein bisschen bewegen will, der mir sehr wichtig ist. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie so ein bisschen mein Accomplishment, meine Medaille hinterher da hängen habe von, hey, du hast diese Fastenzeit geschafft. Und es geht mir darum zu sagen, ich muss das jetzt irgendwie erfüllen und erreichen, um was zu leisten, sondern es geht wirklich darum, in diese Gemeinschaft und Nähe zu kommen. Ich fand das so cool, was Milena gesagt hat, mit der Art und Weise, wie sie jetzt verändert hat, zu beten und von diesen Wahrheiten irgendwie auszugehen. Ich glaube, das ist eine coole Sache, die man auch in so eine Fastenzeit integrieren kann, diese Wahrheiten über sein Leben ein Stück weit auszusprechen, in dem Moment, wo man fastet und sich besinnt und sich nach Gott ausstreckt und diese Sachen bestätigt sieht. Gerade natürlich so eine Aussage wie, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, einzubeziehen in dem Moment, wo ich faste und körperlich vielleicht sogar einen Mangel habe, je nachdem, was ich faste. Kommen wir nun zu ein paar Risiken. Da gibt es mehrere Stellen zu, wo Fasten auf bestimmte Art und Weise kritisiert werden, auch in der Bibel, im Alten Testament sowie im Neuen Testament. Eine zum Beispiel im Alten Testament ist in Jesaja 58, wo Gott gerade zum Volk redet und das Erste, was er erstmal tut, Verse 3 bis 5, er zitiert sie. Er sagt, dass das Volk gesagt hat, warum haben wir gefasten und du hast es nicht gesehen? Unsere Seele kasteit und du hast es nicht gemerkt. Ich kann mich da begrenzt reinversetzen, aber ich glaube, das ist, glaube ich, schon nervig. So, man nimmt so was Großes irgendwie auf sich und vielleicht bekommt man keine Resonanz. Ich weiß nicht, ob es euch jemals so ging. Er antwortet aber, siehe, am Tage eures Fastens geht ihr eure Geschäft nach und drängt alle eure Arbeiter. Siehe, zu Hader und Zank fastet ihr, um zu schlagen und mit boshafter Faust. Heutzutage fastet ihr nicht, um eure Stimme hören zu lassen in der Höhe. Ist dergleichen ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an welchem der Mensch seine Seele kasteit, seinen Kopf zu beugen wie ein Schilf und Sacktuch und Asche unter sich zu betten, nennst du das ein Fasten und einen dem Jahwe wohlgefälligen Tag? Ich glaube, es ist sehr gefährlich, in eine Fastenzeit einzusteigen und da nur mit so einer Erwartungshaltung reinzugehen. Versteht mich nicht falsch, ich bin der Meinung, eine Fastenzeit kann viel Frucht darin bringen, eine Frage zu bewegen und irgendwie auch nach einer Antwort von Gott zu fragen und Dinge, die einen gerade beschäftigen, einfach in so eine Zeit mit reinzunehmen. Aber ich glaube, es ist problematisch, wenn ich meine gesamte Fastenzeit und die Hoffnung, die ich in dieser Zeit habe und diesen Hunger, den ich damit verbinde, rein auf so eine Erwartungshaltung zu fokussieren. Bitte gerne von Gott, aber sei nicht so ein kleines Kind, was seine Luft anhält, bis es von der Mutter bekommt, was es will. Ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache. In dem Moment stimmen Herz und Handlung irgendwo nicht überein. Wenn du nämlich Essen fastest, um dich zu besinnen, und dann aber zum Beispiel zwei Serien irgendwie innerhalb von einem Wochenende durchschaust, also Folge um Folge, dann schaffst du irgendwie keinen Raum für Gott. Dann suchst du dir einfach nur eine Substitution für das, was du gerade verzichtest. Ein weiteres Risiko ist Gesetzlichkeit. ich habe jetzt irgendwas verdient, weil ich gefastet habe. Du kannst dir nichts erkaufen. In Gottes Gnade und in seiner Tat am Kreuz ist dir alles gegeben. Jedes Opfer, was du bringst, was du bringen kannst, kann ein Ehr- und Dankopfer sein, aber kein Sündenopfer mehr. Es gibt, habe ich gefunden, ich wusste vorher nicht, dass es das gibt, was Teil des Dankopfers war, und zwar ein Gedenkopfer. Es nannte sich das Askara-Opfer. Es wurde im Tempeldienst eine Hand mit Mehl und Weihrauch, glaube ich, das war alles, in das brennende Opfer mit reingeworfen und der Gedanke war, dass dieser Duft aufsteigt zu Gott, na, das geht ja hoch, und dass er sich dann an einen erinnert. Und ich fand das eigentlich eine ganz schöne Metapher. Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir viel noch von diesen Sachen lernen können, auch wenn wir offensichtlich nicht mehr bestimmte Opfer bringen müssen, beziehungsweise auch oft auch gar nicht können. Aber so ein Gedenkopfer, das hatte irgendwie was. Ich fand den Gedanken cool. Ich glaube nicht, dass Gott mich vergisst, um ehrlich zu sein. Und ich glaube eher, es ist andersrum. Ich vergesse oft Gott. Aber eben dieser Gedanke von, ich tue in dem Moment was, um mich in Gottes Gegenwart oder näher zu Gottes Gegenwart zu bringen und diese Beziehung zu stärken, hilft mir in dem Gedanken von, er weiß, dass ich hier bin und er weiß, dass ich mich gerade an ihn klammer und er weiß, dass ich ihn brauche und ohne ihn nicht kann. Und ich glaube, es geht mehr um eine Demutshaltung. Komme ich gleich direkt noch zu. Es geht um eine Demutshaltung, wenn wir fasten, nicht zu sagen, von seht mal her, ich faste, sondern Gott, ich gebe dir etwas, was mir wichtig ist. Nicht, weil ich das irgendwie muss oder weil es dir was bringt, sondern weil ich dir was geben will, was mir wertvoll ist. So ein bisschen wie, wenn ein Kind ein Bild malt, was es ganz schön findet oder irgendwas anderes Wertvolles, ein Spielzeug vielleicht einfach abgibt, weil es in dem Moment einfach vielleicht dankbar ist und Liebe empfindet. Und es der Mutter gibt und die weiß oft nicht, was man damit anfangen soll. Aber es ist in dem Moment egal, die Geste zählt. Und ich glaube, das ist was, was wir Gott geben dürfen und wozu er uns befähigt und wozu er uns beruft. Ein Hinweis allerdings auch noch, und das ist ein besonderes Risiko an der Stelle, der wichtig ist, falls du jemand bist, der von einer Essstörung betroffen ist, empfehle ich dir nicht zu fasten. Zumindest nicht einfach irgendwelche ernährungsrelevanten Lebensmittel wegzulassen, die du vielleicht vorher mit deinem Arzt abgesprochen hast. Das wäre nicht sinnvoll. Also falls du Interesse hast an Fasten und davon betroffen bist, sprich mit Vertrauenspersonen, vielleicht mit deinem Pastor oder auch deinem Arzt, vor allen Dingen mit deinem Arzt. Genau. Haben es gerade eben schon mal kurz gesagt, es geht beim Fasten nicht darum, von zu sagen, seht her, ich faste gerade. Jesus hat da selber ziemlich viel zu gesagt in der Bergpredigt, nämlich Matthäus 6, Vers 16 bis 18. Und zwar hat er gesagt, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar, wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit dir die Leute nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Ich fand das ganz spannend. Irgendwann habe ich eine der Fastenzeiten mal ganz bewusst vorher gesagt, ich will jetzt einfach niemandem davon erzählen. Wenn ich gefragt werde, gut, ich werde natürlich nicht lügen, aber ich will von mir aus jetzt gerade niemandem sagen, von ja, ich bin gerade übrigens am Fasten. Es war ganz schön schwer. Das war mir auch nicht bewusst. Irgendwann so, ja, was machst du gerade? So, ja, ich faste gerade. Allein sowas. Und dann die Frage dahinter von, okay, warum würde ich das jetzt überhaupt sagen? Wenn es gerade wirklich um eine Sache zwischen Gott und mir geht, in diesem Moment, dass keine Gemeinde dabei ist, die mitfastet, sondern ich gerade alleine in dieser Phase bin, warum muss ich das Leuten erzählen? Die Frage, die damit zusammenhängt, ist eigentlich, woran hängt in dem Moment, wo du fastest, dein Herz? Tust du es eben, um gesehen zu werden? Tust du es, um dass Leute dich bekümmern? Tust du es für Mitleid? Oder tust du es für Gott? Eher so rum. Ich habe nochmal zurück zur Jesaja-Stelle. Jesaja 58, jetzt die Verse 6 bis 8. Ist dieses nicht ein Fasten, an dem ich gefallen habe? dass man löse die Schlinge der Bosheit, dass man losmache die Knoten des Joches und gewalttätig Behandelte als Freie entlasse und dass sie jedes Joch zersprenget. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du verfolgte Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und deinem Fleische dich nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird eilends sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit Jahwes wird deine Nachhut sein. Das ist auch so ein Aspekt von, ne, euer Handeln stimme überein mit eurem Reden und so halt auch mit eurem Fasten. Wenn ich im Fasten bin und ich bin aber irgendwie fies zu Leuten oder in dem Fall jetzt ist es noch ein Kontext, wo das häufiger vorkam, hat man irgendwelche Schuldner und beharrt bei denen und ist mies zu denen und ja, halt einfach nicht heilig und nicht göttlich, das passt nicht zusammen. Dann fährt man wieder irgendwie zweigleisig. Ich möchte noch ein bisschen Perspektive und Motivation in Bezug auf das Fasten geben, beziehungsweise ansprechen. Ich fand den Wochenspruch von Daniel, der passt eigentlich ganz gut. Eben das Vertrauen nicht auf meine Gerechtigkeit, sondern auf seine Barmherzigkeit irgendwo. Da geht es da auch drum. Und ich finde es ganz spannend, weil Daniel war auch jemand, der, ne, wir hatten das schon, der auch gefastet hat. Und vor allen Dingen in Bezug auf die Prophetien, die er erfragt hat, beziehungsweise die er bekommen hat und nach Bedeutung erfragt hat, gefastet hat. Daher kommt so ein bisschen dieses Daniel-Fasten. Wer da mehr drüber wissen will, Annika hat das schon mehrmals gemacht, wo man sich im Endeffekt vielen schönen, leckeren Dingen enthält, wenig Gewürze, nur Gemüse, kein Fleisch, keine Milchprodukte. Und wie gesagt, im Buch Daniel wird es beschrieben mit allem Schönen. Und er hat das alles weggelassen, nicht weil er irgendwie sein eigenes Anliegen nur vorbringen sollte, weil er in dem Moment nach Gottes Plan gefragt hat. Er hat gefastet, um nach Gottes Plan zu fragen. Er hat nicht gefastet, um sich irgendwie darzustellen oder um sein Anliegen, bitte mach jetzt alle Juden frei oder so, dahin zu bringen, sondern er hat was bekommen von Gott und hat dann weitergefragt von, ja, wie sieht es damit aus? Ich kann das von mir aus nicht deuten. Kannst du mir das erklären? Es war in dem Moment sein eigenes Ziel, weil er Gottes Ziel verfolgt hat und es war nicht sein eigenes menschliches Ziel vielleicht. Eine Sache noch, da gucke ich auch so ein bisschen zu dir, Alex. Gemeinsam fasten, voll cool. Guter Vorschlag, einmütig einstehen, um Gott zu dienen und ein Opfer darzubringen in gewisser Weise. Wenn das Volk Israel geopfert hat, auch bei großen Festen gerade, dann war das zwar einerseits eine persönliche Sache, man hat als Familie oder als auch Einzelperson ein Tier dahin gebracht und dann wurde das geopfert. Das hatte irgendwann ziemlich massenhafte Ausmaße, ich will mir das eigentlich nicht vorstellen. Aber es geht dann auch darum, dass das Volk gemeinsam im Tempel war. Es war nicht so eine effiziente, oder vielleicht wurde es irgendwann zu so einer effizienten Handlung, aber in erster Linie war es ein Gemeinschaftsaspekt. Das Volk Israel wurde ja auch als Volk ausgewählt und nicht als Einzelperson. Und auch später Esra mit dem Volk gefastet, als es darum ging, Schutz zu bekommen und als er überlegt hat, ne, den König zu fragen, dem er eigentlich vorher gesagt hat, ja, in Gott ist uns alles gegeben und dann nochmal zu fragen von, hey, kannst du doch vielleicht noch so ein paar starke Jungs rüberschicken, als das Volk, was gerade zurückgekommen ist aus dem Exil, unter Bedrohung stand, da hat das Volk gemeinsam gefastet. Die Apostel und die ganze Gemeinde Jerusalems, die gefastet hat, Antiochiens, glaube ich, gefastet hat, als Barnabas und Saulus ausgesandt wurden. Zu der Stelle komme ich auch gleich noch. Ja, jetzt ist doch ein Verkaufsgespräch geworden. Nein, ich habe mir in der Vorbereitung genau das nämlich gefragt, will ich jetzt einfach nur so ein paar positive Punkte und so ein paar, ne, vorsichtig sein, über das Fasten nennen. Wenn man so Predigtvorbereitung lernt, dann kriegt man immer gesagt, es muss einen Hauptgedanken geben. Es muss einen Gedanken geben, der hinterher mitgenommen werden kann, der sofort da ist, ohne dass man viel drüber nachdenken muss. Wenn ich mich jetzt in 3 Tagen an die Predigt zurückerinnere, also auch in die letzte, muss ich wissen, okay, das war der eine Punkt, der auf jeden Fall rüberkommen sollte. Und den habe ich jetzt noch nicht. Dementsprechend komme ich da jetzt zu. Ich habe sehr oft gefastet und hatte irgendwie nur meine Fragen im Kopf. und irgendwie meine Bedürfnisse. Und ich hatte irgendwie gerade in meinem Leben Situationen, wo ich nicht wusste, wie es genau weitergehen soll, wo ich jetzt hingehen soll, was ich jetzt machen soll. Und habe dann halt irgendwie so schon für mich gefastet. Ne? Ich habe diese Fragen bewegt und es ging um mich selbst. Aber, und das gilt für weit mehr als für das Fasten, bringt euch Gott da als ein Opfer. Und jeder von uns ist da irgendwo individuell und jeder bringt da was Eigenes mit. Das heißt, was ihr da bringt, was ihr opfert als euer Leben, der in Gottesdienst sein soll, was ihr fastet, müsst ihr nicht mich fragen, müsst ihr euch selbst fragen. Aber jeder hat etwas, da bin ich überzeugt von. Dann werdet ihr nicht nur Erfüllung dieser Bedürfnisse trotzdem erleben und diese Fragen die Antworten finden, sondern vielmehr wird Gott euch erfüllen. Diese ganzen praktischen Dinge zum Fasten, die wir auch gerade eben gehört haben, auch wie Jesus gesagt hat, dass wir fasten sollen, beziehungsweise wie wir fasten sollen, das wirkt da alles zusammen dran mit. Als die Apostel für Barnabas und Saulus Aussendung gebetet und gefastet haben, hat erst der Geist gesprochen und nicht umgekehrt. Das ist Apostelgeschichte 13, Vers 2-3. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Die Reihenfolge ist recht klar. Es wurde nicht irgendwie berufen und dann erst dafür gefastet, sondern die Gemeinde fastete und diente, die war dabei. Und es klingt noch nicht so konkret von, die hatten dieses und jenes Ziel, sondern danach sprach der Geist und hat berufen. Das Fasten war Teil des Gottesdienstes. Vielleicht ein Stück weit wie ein dargebrachtes Opfer. Dann sprach der Geist und dann wurde ausgesandt und dafür dann nochmal gefastet. Fasten ist ein umfangreiches Thema. Und wir hatten das jetzt schon mehrmals, dass Fasten ganz toll ist. Aber ich möchte gerade an diese Reihenfolge appellieren, in der wir zu Gott kommen. Auf welche Weise auch immer, ob du jetzt fastest oder nicht, ich kann das voll verstehen, wenn du sagst, es ist nicht meine Art und es ist nicht die Art und Weise, wie ich gerade in dem Moment das sehe. Vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht aber auch einfach, weil da irgendwo ein anderer Mangel ist und eine andere Sache oder du schon voll dabei bist in der Art und Weise. Ja, ich fand das ganz cool, wie das Markus und Katja beschrieben haben, dass sie quasi jetzt ganz viel fasten, weil sie in den Dienst gehen und ganz viel aufgegeben haben und hier zurückgelassen haben in gewisser Weise, weil sie jetzt woanders hingehen und da dienen und in gewisser Weise all diese Sachen geopfert haben. Ja, die Reihenfolge ist erst Gott und dann mein Bedürfnis. Erst Gott und wenn überhaupt, dann meine Erwartungen. Stecken wir nicht Gott in so eine Kiste, wo wir erwarten, wie er dann darauf handelt, sondern lass uns Raum in unserer Anbetung und in unserem Bitten, in unserem gesamten Leben und so halt auch in unserem Fasten machen. Lass uns Raum für ihn machen. Uns selbst opfern für ihn. Weitaus mehr als die Dinge, die uns wertvoll sind und uns ehrlich von ihm erfüllen lassen. Nach der Predigt von Sabine letzte Woche hat Max, der die Gottesdienstleitung hatte, gesagt, dass er irgendwie spürt, dass sich die Gemeinde nach Heiligem Geist ausstreckt. Weil auch Alex, du hast in deiner ersten Predigt dieses Jahr auch noch so einen Aufruf gemacht zum Schluss, sich nach Geist auszustrecken. Und das kam jetzt nochmal. Und ich glaube, nach dem Geist zu fragen, beziehungsweise sich erfüllen zu lassen, heißt auch, sich leiten zu lassen. Und zuerst nach Gottes Plan zu fragen. Ich würde das gerne heute beibehalten. Und ob ihr das jetzt mitnimmt in die Fastenzeit, die jetzt bald kommt, oder für euch selber einen Zeitabschnitt aussucht, eine Art und Weise, wie ihr das machen wollt, bleibt euch überlassen. Aber behaltet diese Reihenfolge bei. Fragt erst nach Gott und dann bringt, was ihr ihm bringen wollt. Er weiß das, er sieht das sowieso. Aber ich glaube, wenn ihr erst nach Gott fragt, dann seid ihr sicher auf seinem Weg und könnt euch leiten lassen. Und ich glaube, sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen, heißt sich leiten lassen und auch irgendwo ein bisschen die Kontrolle abgeben. Im nächsten Lied, was gleich kommt, was thematisch zumindest teilweise damit zu tun hat, ist der Refrain I will make room for you. Ich will Raum machen für dich. Vielleicht nutzt du die Zeit und fragst Gott einfach mal nach seinem Geist, aber auch, wie du ihm vielleicht mehr Raum geben kannst. Was du noch darbringen kannst, was du opfern kannst. Und nicht, weil du es irgendwie musst oder weil du irgendeine Werksgerechtigkeit damit verfolgst, sondern aus Dankbarkeit. Wir haben gerade eben so einen coolen Lobpreis gehabt für diesen großartigen Gott. Und es ist wunderschön, den anzubeten. Aber ich will nicht darin verfallen, dass mir das alles irgendwie nichts kosten darf. Und es ist immer, Kirche muss kostenlos sein irgendwie. Und das gilt für alles Mögliche. Es gilt für die Dinge, die hier tatsächlich Geld kosten, aber es gilt auch für meinen Einsatz irgendwo, den ich in meinem Glaubensleben, in meiner Gemeinde bringen darf. Ich glaube, das ist das Opfer, was wir bringen können, und das ist unser Gottesdienst. Frei nach Römer.